Wir haben das Thema gehört für den Gottesdienst heute. Wer ist wie Gott? So ist das Thema. Und es ist ja schön, dass wir heute hier so sind. Und ich habe auch so gedacht, es wurde mal wieder Zeit, dass wir uns mal wieder sehen. Ja? Und dass wir nicht nur immer denken, ah ja, die sitzen alle vor dem Fernseher oder mehr oder weniger oder vom Computer. Vielleicht auch nicht alle, manche. Und gucken sich die Gottesdienste an. Aber Begegnung ist schon etwas Wichtiges, weil wir müssen uns auch immer wieder vergewissern, aha, wir sind nicht alleine, der andere ist ja auch noch da. Das ist der Sinn und Zweck, dass wir uns begegnen und dass wir miteinander auch Gottesdienst feiern. Eine Frage, finde ich, ist heute denn wichtiger denn je. Und zwar ist die Frage, worin ruhen wir in unruhigen Zeiten? Worin ruhen wir in unruhigen Zeiten? Wo findet unsere Seele einen festen Bezugspunkt, wenn vielleicht viele sicher geglaubten Lebensbezüge wegbrechen? Das kann ja manchmal persönlich sein, aber das kann auch manchmal eine ganze Gesellschaft betreffen. Wir denken da an Kriegsgebiete, ja, wo das passiert. Dass also einer ganzen Gesellschaft Lebensbezüge auf einmal wegbrechen, ohne dass sie was dafür können. Und wer nicht schläft, der merkt, wie sich unsere Welt auch verändert. Wer hat nicht schon mal den Satz gehört in den Medien oder in der Zeitung gelesen? Die Welt wird nach Corona nicht mehr dieselbe sein. Haben viele wahrscheinlich auch schon mal gehört, diesen Satz. Doch was meint dieser Satz eigentlich? Viele Menschen fragen sich, und ich frage mich auch manchmal, was wird denn alles anders sein? Und ich glaube, seriös kann da niemand eine Prognose geben. Alle schwimmen da irgendwie. Ich glaube, von den Politikern angefangen, bis über die Wirtschaftsleute, bis zu uns, wir schwimmen irgendwie und wissen nicht, ja, wird es wirklich alles anders? Und eigentlich wünschen wir uns ja, dass es doch so bleibt, wie es vorher war, oder wieder wird, wie es vorher war. Und dann ist das manchmal ein Gedanke, den wir gar nicht so sehr gerne haben. Aber es gibt ja zumindest einige, also wenn man in der Zeitung liest, die Wirtschaftsweisen zum Beispiel sagen, dass in diesem Jahr in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt um 6,5% zurückgehen wird. Das ist eine ganze Menge. Ja, wir denken dann vielleicht, ach, was sind schon 6,5%? Aber das muss sich schon gewaltig auswirken, auch auf die Arbeitslosigkeit. Und so merken wir, die Welt wird irgendwie unruhiger. Und diese Unruhe, die rückt uns auch irgendwie näher. Ob wir wollen oder ob wir nicht wollen. Und die Gefahr eben dabei ist, bei Schwierigkeiten, dass wir eben selber die innere Ruhe verlieren irgendwo, aus der Balance kommen. Das ist ja wirklich eine große Gefahr. Und das geschieht dann immer dann, wenn Risse entstehen, wenn Risse, gewohntes Risse bekommt, weil wir Menschen eben auch Gewohnheitstiere sind. Und wir bleiben am liebsten auch gerne in gewohnten Strukturen. Doch ich glaube, jede Generation, also wir sind ja auch noch welche, die sozusagen jetzt schon noch die Kriegszeit erlebt haben. Ich glaube, jede Generation erlebt innerhalb ihres Lebens auch immer mal einen relativ größeren Wandel. Und wir hatten es ja schon mal erlebt. Also wir zu DDR-Zeiten, wir haben einen großen Wandel erlebt schon mal. Und manche haben eben so das Gefühl, ob nicht jetzt auch wieder so ein etwas größerer Wandel geschieht. Und dann ist immer die Frage, wie wir uns darauf vorbereiten. Viele Menschen haben das irgendwie so im Bauchgefühl, wenn man mit ihnen spricht, dass das eine größere Herausforderung sein wird, was jetzt mit Corona zusammenhängt. Und da ist eben die Frage, wo ruhen wir in unruhigen Zeiten? Das hat auch die Kriegsgeneration wahrscheinlich auch sehr bewegt. Wo finden wir eigentlich Ruhe in so einer unruhigen Zeit, wo wir rausgerissen sind aus allen möglichen Sicherheiten? Allerdings habe ich das Gottesdienstthema eben anders genannt. Ich habe es nicht genannt, worin ruhen wir in unruhigen Zeiten, hätte ich ja auch so machen können, habe ich nicht gemacht, sondern wer ist wie Gott? Weil ich dachte, ich möchte schon den Zielpunkt sozusagen dieser Predigt auch schon damit benennen, wer ist wie Gott? Wer aus einer inneren Grundruhe herausleben möchte, braucht einen festen Bezugspunkt, an dem er sich, sollte er sich auch mitten im Chaos befinden, orientieren kann. Und wir wollen uns heute mal einen Bibeltext aus dem Propheten Micha anschauen. Ist übrigens auch der reguläre Bibeltext, der in den Kirchen wahrscheinlich heute auch gepredigt worden ist. Wisst ihr, was der Name Micha bedeutet? Weiß es jemand? Ja. Ja, wer ist wie Gott heißt auch Micha. Wer ist wie Gott oder wer ist wie Jahwe? Das ist erstaunlich und wir werden dann gleich hinschauen. Also das hat schon eine Bedeutung, dass Micha eben Micha hieß und dann dieses Buch geschrieben hat. Ich möchte aber zuerst den Bibeltext lesen. Und zwar heißt es da in Micha 7, Verse 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du? Wir merken schon, das ist der Name, den Micha jetzt an den Anfang dieses Bibelabschnitts setzt. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Das ist wirklich ein sehr schönes Wort. Und wer an seine Bibel schaut, der wird merken, dass das in vielen Bibeln dick gedruckt ist. Und das sind ja so viele, die Edelsteine in der Bibel, ja, das sind so diese schwarz gedruckten Bibelverse, sind oft Edelsteine und einer von diesen Edelsteinen, den sehen wir hier. Die Versuchung ist groß, diesen Edelstein rauszunehmen, sozusagen aus seiner Fassung und ihn nur anzuschauen, weil er so schön ist. Das ist eine große Versuchung, wenn wir Bibeltexte nehmen und dann nehmen wir so einen Bibelvers raus, das ist auch bei der Losung manchmal das Problem, und denken, ach, so ein schönes Wort. Und dann nehmen wir es einfach Blatt für uns. Aber das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen vielmehr auch den Textzusammenhang betrachten, in den es gestellt ist. Nun möchte ich gleich mal an den Anfang des Prophetenbuches gehen. Denn da werden wir darüber unterrichtet, woher Micha stammt. Und das hat auch eine Bedeutung. Wir lesen manchmal so darüber hinweg, aber das steht ja nicht umsonst drin. Also, Micha kam aus Moreshet. Nun werdet ihr kaum wissen, wo Moreshet liegt. Das war ein kleiner Ort, und zwar der zu Gat gehörte. Und Gat war eine Stadt, die zu dem Philistergebiet gehörte. Aha, Micha war nicht einmal direkt im Kerngebiet Jerusalems zu Hause, sondern eigentlich bei den Feinden Israels. Denn die Philister waren immer Feinde auch Israels geblieben. Sie haben oft Israel ausgeplündert. Also es gab immer Stunk mit den Philistern. Und dort lebte der Micha. Aber so war Micha herausgenommen sozusagen aus dem religiösen und gesellschaftlichen Betrieb Jerusalems. Manchmal, wenn man so mitten in Jerusalem war, da war man wie in einer Blase. Das kann uns auch passieren. Ja, wir reden auch oft von der Politikerblase und wir reden dann von der Gemeindeblase. Also wir alle leben in irgendeiner Blase und so war das damals auch schon. Und diese religiöse Blase in Jerusalem, ja, die gab es auch. Aber Micha lebte da nicht drinnen. Und am Rande Judas gab Gott dem Micha einen klaren Blick für sein Volk. Und da möchte ich am Anfang schon mal sagen, haben wir auch so einen Ort, wo wir mal aus der Blase raustreten, zum Beispiel auch aus der Medienblase. Und es kann ja manchmal, können die Medien manchmal in so eine Blase reinbringen. Ja, wo wir nur noch in diesen Denken, oder Schulblase, weil ich dich gerade angucke, gibt auch eine Schulblase. Ja? Also wir leben alle in unserer Blase und treten wir da mal heraus. Denn da außerhalb dieser Blase kann Gott oft auch ganz besonders zu uns reden. Und das brauchen wir eben solche Zeiten. Es muss ja nicht sein, dass wir jetzt, sagen wir, Schulabbrecher sind deswegen. Ne? Das sollten wir vielleicht nicht sein. Aber dass wir mal bewusst raustreten, sagen, jetzt nehme ich mir mal die Bibel vor, jetzt trete ich mal aus der Blase raus. Und lass mich mal auf das Reden Gottes ein. Also ein Raustreten aus der Blase ist notwendig, damit wir, und das heißt einfach mal Stille haben. Und mal das andere ausblenden, was uns sonst so bewegt. Was sah Micha, als er sozusagen nicht in der Blase Jerusalems war, in der religiösen Blase, wo alle dachten, es geht super und alles in Ordnung. Nein, Micha sah Gewitterwolken heraufziehen, die wir heute zum Glück nicht sehen. Ich bin dankbar. Aber er sah Gewitterwolken heraufziehen und zwar auf Jerusalem zukommend. Und Gott gab ihm diesen Blick dafür. Später wurde klar, was diese Gewitterwolken waren. Es war ein Mann namens Sanherib. Und Sanherib war der große Herrscher der Assyrer. Und die Assyrer hatten vor, Jerusalem einzunehmen. Und das sah sozusagen Mischa schon kommen, dass also da etwas ganz Trübes, Düsteres auf Jerusalem zukommt. Es handelte sich eben nicht um so Gewitterwolken, Wetterwolken, sondern es handelte sich um Gerichtswolken Gottes. Und so offenbarte Gott Mischa auch, in diesem Buch beschreibt er das auch, warum Jerusalem das Gericht Gottes droht. Und Mischa benennt auch die Gründe in seinem Buch. Ich möchte es mal kurz nennen. Wir wollen ja diesen Edelstein, den wir heute anschauen, in der Fassung anschauen. Und zwar erstens religiöse Verfehlungen. Das war ein Grund. In Jerusalem betrieb man Götzendienst. Also mitten im Zentrum, wo der eigentlich Gott gehören sollte, hatte man auch fremden Göttern gehuldigt. Es gab da ein Tal, in dem hat man dem Gott Moloch gehuldigt. Und da hat man etwas gemacht, was Gott hasste. Und zwar hat man seine Kinder durchs Feuer laufen lassen. Weil der Gott Moloch der Gott des Feuers war. Und um ihn zu besänftigen, hat man seine Kinder ihm sozusagen geweiht. Und das ihm Kinder weihen, war sozusagen, dass die Kinder durch das Feuer rannten. Es war nicht so, dass sie dort verbrennen sollten, aber es war trotzdem grausam. Ja? Kinder durch richtige Feuerflammen rennen lassen. Das war sozusagen dieser Brauch. Und das wurde angeprangert. Ein zweiter Grund für das heraufziehende Gewitter Gottes: Machtmissbrauch. Und er benennt auch diesen Machtmissbrauch, und zwar die Herrschenden im Volk nahmen sich einfach Grundstücke und Häuser. Ja, die Filetstücke sozusagen, das ist ja, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht nur damals passiert, sondern das passiert ja immer wieder. Ja, die Filetstücke, die nehmen sich die Herrschenden meist. Und so war es damals auch. Sie nahmen sich einfach Häuser und brachten andere somit um ihr Erbe. Und in Israel galt das Erbe als etwas ganz Besonderes, denn es gehörte der Familie. Und die Familie sollte sozusagen es weitertragen. Und das war eigentlich so geregelt. Und die nahmen das einfach weg. Und so ruft der Mischa diesen Herrschenden zu: Fort mit euch. Mit euren Verbrechen führt ihr euren eigenen Untergang herbei. Er hat sehr, sehr knallhart, hat er sozusagen auch die Herrschenden angesprochen. Und da habe ich so gedacht, vielleicht drängt sich die Frage auch auf: Haben wir es eigentlich heute noch mit einem richtenden Gott zu tun? Nun, wir zögern mit Recht, und ich zögere da auch, gleich bei allen Gewitterwolken, die aufziehen, immer gleich eine richtende Maßnahme Gottes dahinter zu vermuten. Zum Beispiel fällt es vielen schwer, auch schwerer als es früheren Generationen gefallen sein möge, zum Beispiel hinter der Corona-Epidemie den richtenden Gott zu sehen. Vielleicht sollten wir aber erstmal fragen, gibt es überhaupt Gründe oder gäbe es Gründe, dass Gott heute uns richten müsste oder richtend eingreifen müsste? Also manches könnte mir schon einfallen. Zum Beispiel, viele Menschen in unserem Volk haben sich von Gott abgewendet. Ihnen sind sie gleichgültig geworden, Gott gegenüber. Vielen sind die Gebote Gottes nicht mehr wichtig. Wir lassen zwar Kinder nicht durchs Feuer gehen, aber wir verbieten manchen Kindern, denen Gott das Leben ermöglichen wollte, leben zu dürfen, indem wir Leben bereits im Mutterleib beenden. Geld und Luxus sind uns wichtig. Ich würde schon sagen, es gäbe schon Gründe, und wenn wir sehen, wie ringsrum die Welt in Aufruhr ist, dann sind die geordneten Verhältnisse, in denen wir noch leben dürfen, und vielleicht ist auch das noch schlecht, aber in denen wir leben dürfen, sage ich mal, Gnade Gottes. Und das sollten wir heute auch wieder neu sehen, dass es Gnade Gottes ist, auf die wir aber eben kein Anrecht haben. Angenommen, es zögen Gewitterwolken über Deutschland auf. Was würde das mit dir und mit mir machen, habe ich mich gefragt. Würden wir sie in der Ferne schon wahrnehmen? Oder würden wir sie vielleicht verdrängen? Möglichst so lange verdrängen, so wie es geht, so dass vielleicht unter dem Motto: Lasst uns heute leben, denn morgen sind wir tot. Das ist ja ja so ein Sprichwort, wonach man auch leben kann. Vielleicht ist ja doch mal gut durchzuspielen, also so theoretisch, sage ich es mal so, durchzuspielen, wie wollen wir reagieren oder wollten wir reagieren, wenn wir auf einmal mitten in so richtenden Gewitterwolken stünden. Micha hat ja diese Gefahr auch nicht verdrängt, sondern er war wach und wollte sein Volk aus dem Schlaf wachrütteln. Es fällt ja in der Bibel auf, dass uns die Bibel mehrfach auffordert, auch als Christen wach zu sein. Das soll auch ein Unterschied sein, das soll einen Unterschied machen. Sind wir wach, auch in einer anderen Art und Weise? Sind wir wach als Menschen, die mitten in dieser Gesellschaft leben? Um wach zu sein, braucht es feste Bezugspunkte in unserem Leben. Und ich möchte drei solche Bezugspunkte vorstellen, die wir bei Micha finden. Der erste Bezugspunkt, der hilft, wach zu bleiben. Und zwar ist der erste Punkt, wirklich präsent zu haben, was Gottes Wille ist. Wirklich präsent zu haben, was Gottes Wille ist. Ohne Mühe benennt Micha Gottes Willen ganz prägnant in seinem Buch. Wenn man es liest, kann man es finden mit folgendem bekannten Bibelzitat, das kennt ihr alle. Und zwar sagt er, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Darum geht's. Micha hat es also mit drei Punkten gesagt. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Frage an uns. Können wir so prägnant Gottes Willen sagen? Wenn also jetzt jemand auf dich zukäme und sagt, was Gottes Wille? Peng! Kannst du es sagen. Jesus konnte es auch sagen. Liebe, was hat er gesagt? Liebe deinen Nächsten oder liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war Jesu Antwort. Auch peng, ganz schnell konnte er das sagen. Also, der erste Bezugspunkt ist, dass ich weiß, was Gottes Wille ist. Und dass ich mir das immer wieder vor Augen halte. Der zweite Bezugspunkt, der uns wach bleiben lässt, die eigenen Grundsätze festhalten. Die eigenen Grundsätze festhalten. Micha aber hatte für die kommende Krise für sich persönlich ganz klar formulierte Grundsätze. Die kann man auch in seinem Buch finden. Und die möchte ich kurz vorstellen. Da heißt zum Beispiel in Kapitel 7,7, ich aber will auf den Herrn schauen und warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Das war ein Grundsatz, ja? Ich werde aber auf den Herrn warten, mein Gott wird mich erhören. Wichtiger Grundsatz. Und weiter, wenn ich auch da niederliege, das passiert ja auch manchmal, dass wir einfach so fertig sind, dass wir da niederliegen. Und der Micha hat auch gedacht, wenn ich also mal da niederliegen sollte, wenn ich da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Wichtiger Grundsatz, das ist Micha gewesen. So werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist der Herr doch mein Licht. Vielleicht haben das früher manche Christen auch in den KZs gedacht. Und wenn ich doch im Finstern sitze, so ist Gott doch mein Licht. Ein Grundsatz. Und manchen ist das wirklich zur Hilfe geworden, dass sie eben nicht niedergetrampelt wurden durch Gewalt und so weiter und so fort, sondern sie haben sich daran festgehalten, an diesem Grundsatz. Ja? Auch wenn ich das jetzt nicht sehe, aber Gott ist mein Licht. Oder ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Auch das ist eine Einsicht des Micha. Bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Auch ein Grundsatz. Er wird mich ans Licht bringen, bis ich seine Gnade schaue. Das ist Krisenintervention. Und ich denke, dass auch wir so eine Krisenintervention in unserem Leben auch uns zurechtlegen müssen. In Zeiten, wo es uns gut geht. Ich muss fragen, wie will ich mich in einer Krise verhalten? Und das ist eben gut, wenn ich mir vorher diese persönlichen Grundsätze festhalte, die an der Bibel orientiert sind. Also erster Grundsatz, ich muss Gottes Willen wissen. Zweiter Grundsatz, dass ich an meinen, an meinen Grundsätzen festhalte, die eben orientiert sind an der Bibel. Und der dritte Bezugspunkt, der mich wach bleiben lässt, und jetzt kommen wir zum Predigtthema, ich halte mir vor Augen, wer Gott ist. Ich halte mir vor Augen, wer Gott ist. Und da sind wir wirklich jetzt bei unserem Bibeltext, der uns heute gegeben ist. Ich predige auch nicht mehr so lange, ich verspreche das. Aber ich wollte ihn ja in einen Zusammenhang bringen. Wenn ich in Schwierigkeiten stecke und vielleicht es auch so benenne, dass ich die richtende Hand Gottes über mir spüre, das kann ja mal sein. Kann man nur selber immer sagen, das kann niemand anders dir sagen. Ja? Aber es kann manchmal so sein, dass ich sage, aber ich spüre das jetzt. Dann brauche ich auch unbedingt den dritten Bezugspunkt. Ich muss mir vor Augen halten, wer Gott ist. Und dazu gehört zu wissen, Gott hat nie Freude am Gericht. Gott hat nie Freude am Gericht. Das müssen wir festhalten. Er ergötzt sich nie an der Strafe. Sein Zorn wird nie das Letzte sein. Denn am Ende wird Bestand haben, was Gott von sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Darin zeigt sich Gottes tiefstes Herzensanliegen. Und Micha formuliert es eben in dem Text, so wie wir schon hörten. Wer ist ein Gott wie du? Der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Der Micha wusste, hinter den Gewitterwolken ist die Sonne, bleibt die Sonne. Und mit diesen Sätzen, mit diesen ergreifenden Sätzen beschließt Micha sein Buch und greift weit voraus in die Geschichte. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und zwar meint er die Zeit, wenn der Messias wiederkommt. Also diesen Text, den wir heute als Predigtext vor uns haben, meint die Zeit, wenn der Messias wiederkommt. Die liegt noch vor uns. Also er denkt da oder er hat da vor Augen das tausendjährige Friedensreich, was auch in der Offenbarung beschrieben wird. Was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten wird? Dann wird nämlich nur noch ein kleiner Rest des Volkes Israel übrig sein. Die sogenannten Überwinder, davon spricht auch die Offenbarung. In der Offenbarung werden sie mit den 144.000 wiedergegeben. Das sind also nicht die Zeugen Jehovas, ja, das ist eine falsche Auslegung. Ja. Das sind nicht Christen gemeint damit, sondern damit ist der Rest des jüdischen Volkes gemeint. Und das ist nicht viel. Wie viele Juden leben heute etwa in Israel? Also Juden? 4,5 Millionen. Ein Rest. Gott spricht oft vom Rest. Und manchmal fühlen wir uns ja auch wie ein Rest. Ja? Hier so, ne? Das ist der Rest. Wo sind die anderen eigentlich alle? Das ist manchmal auch eine Gesetzmäßigkeit. Wir sind nicht viele. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Wir sind nicht viele. Aber Micha meint eben, dass Gott für dieses Volk Israel das zugesagt hat. Dass eben Gott alle Sünden vergeben wird, alle Vergehen, alle Sünde wird er tief ins Meer versenken. Ein Bild dafür, dass niemand mehr jemals wieder diese Sünden aufs Tablett bringen wird. Nie wieder. In all diesem zeigt Gott, wie treu er ist. Gottes Grundsätze gelten nämlich. Ich glaube, es sind die einzigen Grundsätze, die ewig bleiben. Alle anderen Grundsätze, die kommen und gehen, ja, auch politische Grundsätze, das ist das Wesen. Wir brauchen uns da gar nicht drüber beschweren, sondern das ist das Wesen dieser Grundsätze. Aber Gottes Grundsätze, auf die kann man sich wirklich verlassen. Sie sind wie ein Fels. Was er Abraham zugesagt hat und geschworen hat, gilt und wird am Ende zur Erfüllung kommen. Und das ist wirklich ein Gnadenwort, erstmal adressiert an Israel. Aber wir finden all diese Aussagen, und das ist tröstlich, ja auch im Neuen Testament wieder, in dem Gott eben seine Gnadenzusagen für alle Menschen, die jemals auf dieser Welt lebten, öffnet. Das haben die Apostel erlebt. Ja, Gott öffnet auf einmal diese Gnade für alle Menschen. Es gilt für alle. Wo finden wir diese Zusage? Wir finden sie bildhaft in den geöffneten Armen Jesu am Kreuz. Diese offenen Arme, die jeder sieht, wenn er ein Kreuz anschaut. Es sind die offenen Arme, es ist ein Sinnbild für Gottes tiefe Liebe zu uns, zu dir und zu mir. Und das ist nicht wirklich jetzt weit dahergeholt, sondern das ist neutestamentliche gute Nachricht, die sich sozusagen aufsetzt auf dieses alttestamentliche Wort. Ja, das gilt für Israel, für sich einen kleinen Rest bei Micha, aber diese Aussagen, die findet man eben auch wieder mit Aussagen, die auch uns gelten. Und das ist wirklich toll, dass gerade eben diese weit geöffneten Arme, wann waren sie denn eigentlich weit geöffnet? In der Sterbestunde Jesu. Und was war in der Sterbestunde Jesu? Tiefe Gewitterwolken über Jerusalem. Die Sonne war verfinstert. Ob es Gewitter war, weiß ich nicht. Es steht da in der Bibel, dass die Sonne verfinstert war. Mitten im tiefen Gericht hat Gott seine Arme weit aufgemacht. Mitten im Gericht ist Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade und Gottes Liebe noch viel größer. Und wenn wir Gericht erleben sollten, dann dürfen wir das nicht vergessen. Deswegen auch dieses, wo ist so ein Gott wie du? Dass wir sollen als dritten Grundsatz uns festhalten, wer Gott ist. Auch in solchen schwierigen Zeiten vielleicht, die, weiß ich nicht, mal kommen könnten oder so. Dass wir uns darauf vorbereiten. Also vergessen wir nie diesen dritten Bezugspunkt. Wenn es in uns, und das kann ja auch manchmal in uns, gibt manchmal auch so depressive Phasen, ja, da merkt jemand anders gar nichts, aber ich selber bin in einer tiefen Dunkelheit. Und in dieser Zeit es eben nicht vergessen, sondern festhalten, dass er eben seine Arme geöffnet hat für mich, auch wenn ich am Boden liege. Damit wir eben in die innere Ruhe wieder reinkommen oder in der inneren Ruhe bleiben. Das ist eine Verheißung übrigens, eine neutestamentliche Verheißung, dass wir in Jesus Christus Ruhe finden für unsere Seelen. Das dürfen wir festhalten. Am Ende möchte ich noch einen Liedvers von Johannes Frank vorlesen, aus Jesu meine Freude. Der hat es auch darin zu Gedicht gebracht, ja, also Worte in ein Gedicht gebracht. Da heißt es nämlich, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Amen.